der Zauberei und Bier Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims.
Folge 26, One Ahead.
Hallo liebe Leute, hallo liebe Hörer, liebe Kinder. Ich hoffe, ihr habt das Bier schon bereitstehen. Liebe Hörerinnen, auch ganz wichtig. Ich hoffe, wir haben sehr viele Hörerinnen. Ich für meinen Teil bin Single. Tobi jetzt nicht, aber wer weiß, was noch passiert, ne? Wir haben wieder, bevor ich mich hier in irgendeine Ecke rede, wir haben wieder einen wundervollen Gast, wie schon in den letzten Folgen. Aber diesmal ein Gast, auf den wir uns schon sehr lange freuen. Ein Gast, den wir schon ganz am Anfang angekündigt haben und der jetzt endlich hier ist. Moritz Müller ist bei uns. Hi Moritz.
Hallo.
Moritz hat gewunken, nur damit ihr es wisst, das könnt ihr ja nicht sehen, aber Moritz hat euch zugewunken.
Ja, ich habe euch zugewunken.
Ihr könnt jetzt alle zurück.
Sehr enthusiastisch, wenn ja. Ich das noch zu anmerken darf.
Ja, schön, dass du da bist. Also ich habe gerade kurz überlegt, ob ich dich mit deinem inoffiziellen Künstlernamen ankündige, 14-year-old Moritz Müller, aber ich glaube, der hat sich nicht durchgesetzt, ne?
Ich weiß auch nicht, woran das lag, aber irgendwie hat der ein bisschen an Aktualität verloren.
So ab dem 15. Geburtstag ging es bergab, ne?
Ja, genau.
Wie war der Künstlername?
14-year-old Moritz Müller, so hat ihn Ellen DeGeneres damals angekündigt. Und sein Vater und ich fand es sehr witzig, das einfach als Künstlernamen zu übernehmen, damit man ihn auch in 20 Jahren noch wiedererkennt. Da kommt so ein 30-jähriger Typ an, Ladies and Gentlemen, 14-year-old Moritz Müller. Ach, rumalbern. Moritz, habe ich letzte Woche schon zu Marc gesagt, ist es nicht schlimm, dass man immer auf seine Erfolge reduziert wird?
Ich finde es eigentlich ganz okay.
Genauso hat Marc auch geantwortet. Finde ich völlig in Ordnung. Ach Mensch.
Wie geht's dir, Moritz?
Ja.
Mir geht's ganz gut. Es ist halt ein bisschen langweilig, aber ich bin beschäftigt mit Zauberbüchern, mit Unikram.
Uhu. Du liest auch?
Ich lese auch, ja, tatsächlich. Man glaubt es kaum, aber...
Nee, ich frag so ganz doof, weil du bist ja nochmal 2-3 Jahre jünger als wir und du kommst aus einer Generation, wo einfach mehr im Internet stattfindet, Leute mehr über Lectures und über Seminare, Online-Videos und diverse YouTube-Channels, wo es auch gute gibt, ihr Zeug lernen. Deshalb frage ich, du liest, ja?
Ich lese eigentlich aktuell hauptsächlich. Also ich habe irgendwie so diese Downloads und DVDs immer weiter zurückgeschraubt und jetzt gerade lese ich eigentlich hauptsächlich. Nicht unbedingt, weil ich denke, dass das irgendwie vom Medium überlegen ist, wie das häufig irgendwie erzählt wird, aber einfach, weil viel ganz tolle Inhalte einfach überhaupt nicht als Download oder DVDs zu bekommen sind. Also gerade bei so ganz alten Sachen irgendwie von Vernon oder von John Carney oder so, da gibt es einfach nicht so tolle DVDs von.
Keine Pinguin Live Lecture, nee.
Leider nicht.
Stimmt, nee. Es gibt doch. Gerade die DVDs von Vernon sind doch so.
Was sagst du, Tobi?
Bei den DVDs von Vernon ist doch so ein schönes Hintergrundrauschen dabei. Das macht die ganze Zeit so. Manchmal noch so ein bisschen piep, während der ältere Herr da spricht. Das ist in so einer ganz geilen L&L Publishing Qualität, oder?
Ja, gibt es DVDs, ja?
Der Einspieler dafür ist der Hammer. Diese Anfangs-3D-Animation mit dem Zauberstab, ja. Das ist so trashig.
Das ist so trashig, dass es jetzt schon wieder cool wäre, das zu machen, oder?
Es wäre jetzt wirklich schon wieder cool. Aber halt, es ist leider da jetzt noch nicht wieder cool. Also es ist nicht bei den gleichen Leuten dann irgendwann wieder cool.
Ich verstehe, ja, stimmt. Ja.
Oh, was, stimmt, bei manchen denkst du dir so, das ist ja cool, und dann fällt dir aber auf, die machen das einfach immer noch und nicht.
Die meinen das ernst. Wobei ich auch manchmal merke, ich mache so trashiges Zeug und das ist als Witz gemeint, aber ich nehme das schon relativ ernst an manchen Stellen. ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber irgendwann wird aus dem Witz dann, wenn man den Witz oft genug erzählt, glaubt man ihn irgendwann.
Heute ist das Netze überladen.
Ja, Tobi, man hat dich auch gerade nicht gehört. Heute ist echt, heute ist die störungsanfälligste Folge bisher, aber vielleicht wird es ja noch besser. Ich glaube, es ist Tobis Netz, weil Moritz läuft hier super.
Nee, ich bin wieder da und ich vermute, es liegt am Freitagabend, 1. Mai, Corona-Quarantäne, kurz vor Auslass, Regen, alle streamen. Jeder streamt. Jeder Mensch auf diesem Planeten, der nicht fernsieht, streamt jetzt gerade. Wetten?
Liebe Hörer.
Es gibt auch drei Leute, die skypen gerade.
Drei, die einzigen drei, die letzten drei, die noch skypen, reden über Zauberei. Und Bier, ich habe mich heute gegen ein Bier entschieden, muss ich fairerweise sagen. Weil an einem Tag, wo alle anderen Leute trinken, fühle ich mich einfach nicht cool genug, wenn ich da mitmache. Deshalb habe ich mir eine Cola Light aufgemacht.
Ich übersetze das mal kurz. Das bedeutet, du hast gestern gesoffen und hast.
Tobi, hier hören auch Kinder
Frühstück
zu.
Und Kater.
Ich habe gestern die zweite und dritte Staffel Sherlock geguckt und mit gestern meine ich tagsüber und nachts. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge an Material.
Was heißt, entweder hat sich gestern dein Biervorrat erschöpft. Oder vorgestern war wieder Spielab bei euch.
Nee, ich habe gestern tatsächlich von der Bar Balthasar aus Bonn Bier geliefert bekommen.
Cool.
Ich habe ihm gesagt, er soll mal Bescheid sagen, wenn er auch noch Köln liefert. Dann hat er mir geschrieben und da habe ich gleich gesagt, okay, pack eine Tasche voll mit tollen Sachen. Und das hat er gemacht. Danke, Olli.
Ach, schön. bevor wir jetzt noch weiter reingehen, bevor ich es vergesse, haben wir eigentlich schon auf unsere Instagram-Nachrichten geantwortet? Ich will das nicht jetzt machen, aber ich meine, da hat uns Marcel geschrieben.
Ja.
Und ich glaube, wir haben dem gar nicht geantwortet. Ich wollte mich ganz sicher dem entschuldigen.
Ich habe ihm geantwortet, etwas zu spät, sorry, dafür auf jeden Fall. Ich konnte die Frage nämlich nicht beantworten.
Genau, und wo wir Moritz jetzt in der Runde haben, können wir den vielleicht mal fragen. Wops the Bracky, ist dir doch ein Begriff, ne? So ein bisschen, mal gehört.
Wops the Bracky. Kannst du es nochmal sagen? Ich habe es leider.
R-O-B. Zabracky.
Rob Zabracky.
Genau.
Das wird ein witziges Gespräch hier mit dem Netz. der hat so ein Kunststück, da nimmt er ein Papier. Faltet das zusammen, schnippelt da so rum, faltet es auf und dann ist ein bestimmtes Muster erschienen, das nicht durch das Schneiden gekommen sein kann. Hast du da mal was drüber gelesen, irgendeine Quelle? Weil wir haben gesucht und nichts gefunden.
Dazu habe ich tatsächlich noch nie was gelesen, aber es gibt einen Download von RuneClan bei Vanishing Inc., wo der so eine Münze in Glas-Routine erklärt. Und da ist als Bonus so ein Effekt, der mich gerade daran erinnert hat. Genau, da ist quasi auch die Idee, hat einfach ein Blatt Papier und dann schnippelt er so ganz willkürlich mit der Schere rein und dann ist aber am Ende quasi ein perfektes Bild von Darth Vader dabei rausgekommen.
Cool.
Genau, das ist das Erste, was mir jetzt
stimmt,
dazu
wo du sagst.
In Sinn kommt. Klar. Was für ein Download war das?
Ich weiß gerade leider nicht genau, wie der heißt, aber von RuneClan auf jeden Fall zu so einer Münze ins Glas-Routine.
Münze in Glas.
Wir suchen den mal raus.
Ja, wenn wir es finden, packen wir es in die Shownotes, sonst schreiben wir die direkt nochmal, Marcel. Aber ja, wir haben dich nicht vergessen.
Ich dachte mir irgendwie, dass der Effekt nicht von Rob Zabracky ist und er ihn deswegen nicht erklärt. Aber ich wusste auch nicht, von wem er ist oder von wem er ihn adaptiert hat. Er hat es mal, irgendwo habe ich schon mal darüber was gehört, aber ich hab's nicht mehr im Kopf. Deswegen Schwarmwissen, liebe Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr dazu mehr wisst, sagt Bescheid. Gibt Leute, die da Interesse dran haben.
Moritz hat übrigens gesagt, uns vorher gefragt, ob es stört, wenn er mit den Karten nebenbei rumspielt. Er hat gesagt, nee, kein Problem, jetzt hat er eine Münze in der Hand. Also wenn es gleich laut klirrt, dann wisst ihr, wobei das klirrt nicht mehr so oft, oder? Ist es weniger geworden, das Klirren?
Ne, das kommt so ein bisschen auf die Technik an, die man macht. Also so prinzipiell ja, aber natürlich auch, wenn man dann irgendwie fortgeschrittenere Sachen übt, da steigt dann auch irgendwie die Gefahr, dass was fällt.
Oh ja.
Also wenn man quasi so diese Basistransfers übt, da fällt es dann halt am Anfang häufiger und dann wird es halt, je länger man übt, immer besser. Aber wenn man dann eben irgendwelche krassen Sleeving-Techniken mit kurzen Ärmeln und so übt, da fallen dann schon mal ein paar Münzen.
Ich glaube, wo die Klirrdichte immer konstant ist, ist der Maskepass. Egal in welchem Stadium, es klirrt einfach immer gleich oft. Oder sie nimmt zu.
Auf jeden Fall immer mal.
Weil am Anfang kriegst du das hier noch gar nicht so weg. Die kriegst du noch gar nicht so gut gepasst. Und dann bleibt die halt einfach auf der Hand. Und je besser du ihn kannst, desto öfter müsstest du sie auch fangen und deswegen klirrt es öfter.
Ah, okay. Interessante Theorie. Das müsstest du mal empirisch überprüfen.
Eine Versuchsreihe machen, ja. 10 Zauberer, die den Muscle Pass noch nicht können, dann fangen sie an zu üben. Geht so über 3 Jahre, dann machen wir so eine Versuchsreihe.
Ich glaube, dass viele Zauberer da schon eine Studie drüber gemacht haben im privaten Rahmen. Man müsste die Daten nur zusammentragen.
Also. Stimmt, ja.
Ja, Tobi hat sich ein Bier dahingestellt. Moritz, hast du auch ein Getränk zur Hand?
Nee, leider nicht.
Moritz hat, tun wir einfach so. Moritz hat ein Glas Orangen, nee, Apfelsaftschorle da und wir stoßen jetzt einmal mit unseren Hörern an. Nein. Tobi und ich stoßen einmal an und Moritz nickt euch dabei freundlich zu. Ja, hat er gemacht. Prost.
Ich nicke euch freundlich zu.
Ihr Lieben, auf euch, auf uns, auf euch. Viel Freizeit, hoffentlich. Was, irgendwas Positives muss
liest diese, du denn so schönes, haben. Moritz?
Ich habe jetzt vorgestern endlich The Classic Magic of Larry Jennings bekommen. Und da warte ich schon ganz lange drauf, weil das hatte ich mir so am Anfang der Corona-Krise bestellt. Und dann gab es eben Probleme mit der Lieferung, eben einfach wegen Corona. Und jetzt ist es aber endlich angekommen. Und ich habe schon angefangen, es zu lesen. Und es ist ganz, ganz toll. Ich bin begeistert. Larry Jennings Material wird ja irgendwie häufig kritisiert, dafür, dass es irgendwie so ein bisschen sehr technisch ist. Mhm. Aber es ist auch einfach brillant konstruiert. Also man kann von seinem Vorfühlstil halten, was man möchte. Aber also von der Konstruktion her sind es einfach alles ganz, 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 ganz clevere Routinen.
Okay, ist Karten, nehme ich an, oder? Für die, die es nicht...
Genau, vorwiegend Karten, aber halt auch Münzen. Seine Cups and Balls Routine ist auch drin. Also cool. Eigentlich so gemischt. Close-Up-Zauberei aller Art, aber doch starker Schwerpunkt auf Karten.
Natürlich.
Was bei Larry Jennings ja nicht überraschend sein sollte. Genau, dann davor hatte ich jetzt mal Expert-Card-Technik wirklich gelesen. Das ist so, man hat ja manchmal irgendwie so Bildungslücken, die einfach entstehen, wenn man sich irgendwie anfängt mit der Zauberei auseinanderzusetzen. Man kann ja nicht wirklich alles lesen. Und das war jetzt so eine Bildungslücke, die ich glücklicherweise geschlossen habe.
Bildungslücke finde ich ziemlich witzig in dem Kontext. Stimmt, ja. Mir ging das ganz lange mit der großen Kartenschule zu. Ich bin jetzt erst beim zweiten Band, ja. Ich habe die immer nur sporadisch gelesen. Auf das dritte warte ich jetzt noch. Das hatte Lorenz versprochen, mir nach der Krise zuzuschicken. Aber ich bin eh noch beschäftigt, also passt.
Ich muss auch sagen, ich habe auch einige Bücher im Regal, die ich nicht komplett gelesen habe, die man dann bekommt, die man auch schon immer haben wollte, wo man dann reinliest und da mal durchblättert, da ein Kapitel liest und hier was. Aber es passiert mir gerade bei Zauberbüchern ganz oft, dass ich sie einfach nicht, und viele sind ja auch als Buch geschrieben, dass man sie von vorne bis hinten lesen kann, dass das aufeinander aufbaut, dass ich die nicht ganz durchgelesen habe. Da habe ich mich gerade so ein bisschen ertappt gefühlt. Gedacht, aha.
Aber bei vielen Büchern ist es auch mühselig, oder nicht? Dann so einen Kartentrick nach dem anderen, ist halt auch anstrengend zu lesen. Dann
ich muss gestehen, ja, die wenigsten meiner Bücher sind ein Kartentrick nach dem anderen, aber Moritz, was wolltest du dazu sagen?
Ja, also es kann gerade bei so sehr technischer Kartenzauberei doch ein bisschen anstrengend werden, wenn man sich eben die ganze Zeit das irgendwie vorstellen muss, okay, welcher Finger ist jetzt und vielleicht auch das eben mit Karten in der Hand eben sehr ruhig nachzumachen. Also das finde ich ehrlich gesagt eher als Vorteil, weil man ist immer verleitet, finde ich, bei Downloads, dass man das wirklich einfach so hintereinander wegguckt und dann irgendwie über die wenigsten Sachen wirklich bewusst nachdenkt und da irgendwie wirklich dran arbeitet und sich Gedanken zu macht. Und das ist eben bei Büchern, da braucht man eben auch manchmal einfach kurz eine Pause, weil der Kopf brummt. Und das sind so die Phasen, in der mir eigentlich so die besten Ideen kommen, würde ich fast sagen. Also so die Phasen, in denen ich gerade einfach mal zu viel vom Buch habe und es mal kurz zur Seite lege und mal durchatme, das sind irgendwie...
Ich bin gerade tatsächlich auf einem anderen Trip, das habe ich letzten Folgen schon erzählt, dass ich ganz viele Lectures mir anschaue und ich stehe auf diese ganz langen Pinguin-Lectures, wo die Leute auch noch so ein paar Anekdoten noch mit erzählen. Und was mir auffällt, einfach während die Sachen erklären, fallen oft ganz viele kleine Details, fallen denen dann ein, die sie erzählen oder wo da noch so Einwürfe kommen, wo ich mir denke, okay, ich habe das Gefühl, das findet man in Büchern nicht immer. Bei manchen natürlich, aber manche gehen dann so die Routinen durch und da kommt dann, ach, hier und das noch und das finde ich, manchmal sind diese Kleinigkeiten, die so nebenbei gedroppt werden, das, was ich am meisten mitnehme nach so einer Lecture.
Ja.
Also ich bin jetzt weg vom Lesen, ich passe mich der jungen Generation an. Weißt du machst ein paar Jahre nach oben, du liest jetzt Bücher und ich gehe jetzt ins Internet, ich entdecke jetzt das Internet für mich.
Ja, das ist, manchmal hat man eben einfach, also ich kenne das auch, dass man halt manche Bücher eben wirklich nicht wirklich von vorn bis hinten liest. Und das geht mir häufig so, wenn ich eben mehrere Bücher auf einmal bestelle. Mhm. Weil das ist natürlich, wenn man sich die gerade irgendwie aus den USA bestellt oder so, ist es natürlich verlockend, sich dann einfach ganz viele Bücher auf einmal zu bestellen, um eben an Porto zu sparen.
Ja.
Aber da bleiben dann eben häufig einfach so Kleinigkeiten auf der Strecke. Deswegen bestelle ich jetzt irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen weniger an Büchern und versuche erstmal so das abzuarbeiten, was ich jetzt schon zu Hause liegen habe. Ich habe zum Beispiel den Collected Almanac mir jetzt bestellt. Das ist so ein Magazin, das Richard Kaufman mal rausgebracht hat. Ja. Das ist eben alles jetzt kombiniert in einem Buch, also bei so einem Sammelband. Und das ist super toll. Also ganz, ganz viele tolle Ideen da drin.
Gewaltig, oder? Da ist ja auch, da nährt man das ja schon ein bisschen länger von.
Das ist ein super dickes Buch und ganz, ganz viele Ideen. Aber ich war überrascht, wie viele Dinge, die man einfach so kennt, hier das erste Mal veröffentlicht wurden. Zum Beispiel der Gallow Pitch ist hier beschrieben und so. Also ich war sehr überrascht, wie viele Dinge, die jetzt irgendwie jeder kennt, da publiziert wurden. Und auch die Derek Dingles Variation von diesem Jennings Sandwich Effekt, wo quasi die Karte zwischen den roten Königen verschwindet und zwischen den schwarzen erscheint im anderen Paket und dann wieder zurück. Mhm. Ja. Mir ist gerade der Name entfallen. Aber da ist die Version von Dinge auch beschrieben, also sind sehr interessante Sachen drin.
Ja, cool. Mal so als Frage, wir sammeln immer so ein paar kleine Empfehlungen für unsere Hörer, nur wenn dir was einfällt. Aber du bist jetzt sehr tief drin in der Materie. Jetzt vielleicht nicht das technischste Werk, das du zu Hause hast, aber welches deiner Bücher würdest du den Leuten draußen empfehlen, die so Interesse an der Zauberei haben, vielleicht schon ein bisschen angefangen haben, ein bisschen drin sind?
Oh, nein, ich möchte die Frage umformulieren.
Okay.
Welches Buch möchtest du nicht empfehlen, weil du möchtest, dass es niemand liest, weil es so toll ist?
Och, also ich glaube, ich werde doch die erste Frage beantworten, weil das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich. Also ich denke immer, wenn es gut ist, dann sollen es doch bitte so viele Leute wie möglich lesen. Also ich werde relativ häufig gefragt, was ich so für Bücher empfehlen würde und ich empfehle dann immer gern so Standardwerke und da kommt dann häufig eben so zurück, so ach ja, das kenne ich ja, gibt es nicht irgendwie noch so einen Geheimtipp oder so und das finde ich irgendwie verwunderlich, weil die wenigsten Leute, die dann irgendwie sagen, nee, ich hätte aber gern wirklich so einen Geheimtipp, die haben diese Standardwerke wirklich alle gelesen. Also ich würde die Inner Secrets Bücher von Vernon, also alle vier mit Ultimate Card Secrets, wärmstens empfehlen. Das ist ganz, ganz toll. Dann das Stars of Magic ist natürlich einfach super prägend gewesen. Also wenn man sich einfach mal anschaut, wie viele revolutionäre Effekte da das erste Mal beschrieben wurden. Also Triumph ist da das erste Mal beschrieben. Also zwar nicht mit der Technik, die Vernon wirklich benutzt hat, aber das ist eine andere Geschichte.
Aber auch eine gar nicht mal so schlechte Technik, glaube ich. Ich erinnere mich gar nicht hundertprozentig daran, aber die Stars of Magic war okay.
Aber Vernon selbst hat ja anscheinend eher einen Strip-Out-Shuffle verwendet.
Ja, aber
das ist also Magic beschrieben wird. Aber es ist ja auch egal. Es ist jedenfalls davon super.
Ja. Was war das erste nochmal, was du empfohlen hattest? Sorry, dass ich dich da.
Das waren die Inner Secrets Bücher.
Klar.
Lewis Ganson über Vernons Material. Dann Hallingworths Drawing Room Deceptions ist ganz, ganz toll. Eines meiner Lieblingsbücher. Da sind einfach so viele clevere Techniken drin und auch so ganz interessante Herangehensweisen an klassische Techniken. Zum Beispiel die Wolken in dem Buch sind super interessant. Also unabhängig davon, ob man die jetzt so verwenden möchte.
Ganz
kurz. Also einmal hingestellt, es gibt wahrscheinlich Besseres, aber es ist einfach so kreativ und so eine ganz andere Herangehensweise.
Kennt ihr das Video von der London Collection von Guy Hallingworth? Seine DVDs zu Karten? Ganz toll. Das ist super schön gemacht, weil der halt in London an verschiedenen Stellen ist. Mal im Wohnzimmer, mal draußen in der Telefonzelle oder so auf der Straße. Und wirklich in Schwarz-Weiß gefilmt, mit ziemlich stilvoll. Wirklich so richtig BBC-klassische Produktion, habe ich das Gefühl. So hochwertig, aber.
Ja, ganz, ganz toll. Und mein Lieblingsmoment aus der DVD ist, glaube ich, der Moment, wo er da versucht, das Waving the Aces zu filmen in der Fußgängerzone und er dann angesprochen wird und er sagt, no, I don't do children's shows. Ist, glaube ich, mein Lieblingsmoment aus dem ganzen Ding.
Same old story, ja.
Genau, dann würde ich natürlich eigentlich alles von Fontamaris empfehlen. Also mit dem Magic Rainbow bin ich noch nicht durch, also kann ich dazu so nichts sagen, aber ich bin sicher, dass es super ist. Aber The Magic Way, Verbal Magic, Sonata, Mnemonica, die sind einfach alle super. Und dann natürlich die Bücher von Pitt, also alle Bücher von Pitt, alles, was man von Pitt finden kann, ist der Hammer.
Sehr gut, dann hoffen wir, dass die Krise noch ein paar Jahre dauert, damit wir das auch alles gelesen
haben. Ich hab mitgeschrieben, die kommen in die Shownotes. Das wird die dickste Bücherempfehlung in den Shownotes, die wir bisher hatten. Tobis Frage kommt übrigens daher, da Wolfgang Moser vor 3 Folgen meinte, ich habe ein Buch, aber eigentlich will ich das nicht laut sagen, weil das ist so gut. Irgendwie will ich nicht, dass das so viele gelesen haben. Ich will der Einzige sein, der das kennt. Was ich irgendwie ganz cool fand.
Tobi, das ist lustig. Ja? In Pips Vorwort zu Dennis' Handcrafted Card Magic, dem ersten, da schreibt er, fängt er an mit so einer Lobeshymne und dann so mitten im Text ändert er quasi seine Meinung und sagt, nee, je mehr ich drüber nachdenke, er überspringt das Kapitel einfach. Das ist ganz, überspringt es einfach.
Das ist witzig. Tobi, hast du eigentlich gemerkt, dass wir dich nicht mehr sehen?
Ach, ich sehe mich euch die ganze Zeit und dann ist es, das war jetzt wieder meine soziale Sperre und da habe ich habe die zwar schon ausgeschaltet, aber es läuft auch schon die ganze Zeit. Ich dachte nur nicht, dass ihr mich, ich dachte, ihr seht mich. Hallo, hier wieder, hier
ja, jetzt
wieder.
Sehen wir Tobi auch wieder.
Soziale Sperre ist eigentlich auch irgendwie, das ist ja das, was wir gerade haben, eine soziale Sperre, oder? Diese ganze Krise ist eine soziale Sperre, wir bleiben zu Hause.
Absolut.
Ja. Wie kommst du damit?
Wobei ich,
du zuerst, Tobi.
Achso. Nee, du. Entschuldige, ich wollte noch kurz einschmeißen. Es wird ja jetzt andauernd darüber diskutiert, das ein bisschen zu lockern und wieder zu öffnen. Und ich bin absolut dagegen, weil ich noch eine Klausur aus dem letzten Semester gegen das Lockern. Ich bin dafür, dass wir alle noch mindestens 2 Wochen unter Vollquarantäne bleiben, weil nämlich am 9. Mai meine Condensed Matter Klausur wäre und die ist richtig übel und ich habe noch nicht viel gemacht. Und ich hoffe, dass es noch bis zu nach dem 9. Mai geht. Weil dann wird sie auf Ende Mai verschoben. Anders kriege ich das nicht hin. Sonst, ich gehe raus und stecke. Nein, das sage ich jetzt nicht, das mache ich nicht. Aber
Tobi, das geht zu weit, ja. Nimm das bitte zurück.
Bei mir wurde tatsächlich auch zurück. Eine Klausur aus dem letzten Semester noch verschoben. Also jetzt aber halt auf unbestimmte Zeit. Also ich weiß jetzt gar nicht genau, wann das passiert. Das ist Biopsychologie. Was natürlich auch das ist, wofür man so, also im Bereich der Psychologie wahrscheinlich so am meisten aber Faktenwissen auswendig lernen muss. Und dann werden wir schauen, wann das nachgeholt wird. Aber ich habe irgendwie überhaupt keine Motivation dafür zu lernen, wenn ich keine konkrete Deadline habe.
Ja, genau.
Ich kann irgendwie überhaupt nicht so für die unbestimmte Zukunft lernen. Ich
zeige euch mal das Material von der Klausur.
Oh, Tobi hält gerade ein Buch in die Kamera. Das ist so dick.
Tobi hält gerade ein sehr dickes Buch in die Kamera.
Das ist so dick, dass es fast das komplette Bild ausfüllt. So dick ist das Buch. Das ist dicker als die Sonate von
Tamaris.
Von Tamaris, ja.
So, und der Text ist halt ungefähr so. Ich habe jetzt mal irgendwo aufgeschlagen und ich lese mal so den ersten Abschnitt vor, okay?
Ich meinte hier das Neue, die Rainbows.
Achso, der Rainbow, ja.
Das Rainbow, das ist richtig dick.
Sorry.
Ich habe mal aufgeschlagen, ich lese mal den ersten Abschnitt vor. Eine Anwendung der abgeschirmten Wechselwirkung ist die Beschreibung des elektrischen Widerstands von gewissen Legierungen. Verunreinigen wir zum Beispiel Kupfer mit Zinn, Gallium, Germanium oder Arsen, so besitzt dieser Störatom eine zusätzliche Ladung von. So, und das geht so weiter und dann kommen Formeln. Und dann kommt ein bisschen Text und dann kommen Formeln. Und dann kommt eine Formel, die aber aus Kapitel 2 wichtig ist. Das blättest du zu Kapitel 2. Und dann kommt eine Formel, dafür musst du Kapitel 1 gelesen haben, diese Kapitel 1. Und da wird dann vorgeschaut auf das Kapitel 5. Boah, ey.
Zurück zur Zauberei. Was mir noch eingefallen ist, Moritz, wir sind. Ja, sorry, ihr macht so schlaue Sachen. Ich habe einen Bachelor of Arts, also so viel dazu.
Achso, um das noch abzuschließen, die Klausur wäre am 9. und die RWTH plant Klausuranfänge ab dem 11.
Sehr schön. Sehr schön. Tobi freut sich gerade sehr. Nee, was mir gerade noch aufgefallen ist, wir sind jetzt schon sehr lange im Podcast drin und es kann ja passieren, ich glaube es nicht, aber es kann passieren, dass wir so ein paar dumme Zuhörer haben, die keine Ahnung haben, wer du bist, Moritz. Und
wow.
Ja, wow, das ist frech.
Ich würde jetzt niemanden dumm nennen, der mich nicht kennt. Also.
Nee, du nicht, aber ich. Also ich mach das. Nein, natürlich nicht. Ihr seid nicht dumm. Nur vielleicht, sonst steigere ich mich noch weiter rein. Du hast sehr jung angefangen zu zaubern.
Ja, mit 12.
Mit 12. Ich habe das große Glück gehabt, deine Anfänge mitzubekommen. Und relativ bald, knapp ein Jahr oder anderthalb Jahre später, haben wir ein Video gemacht, das wir ins Internet geworfen haben. Und kurz darauf ging es richtig ab. Also du hast mit Münzzauberei angefangen, dich da auch sehr reingekniet. Und das ist von Tag zu Tag, hat man eigentlich schon die Verbesserung gesehen, was sehr beeindruckend war. Gerade auch, nachdem ich schon irgendwie 8 Jahre gezaubert habe und in diesen 8 Jahren nicht die Verbesserung hingekriegt habe, die du teilweise an einem Tag geschafft hast. Auf jeden Fall ging das online und das ging ab. Das haben berühmte Leute geteilt. Das hat über 1 Million Klicks gekriegt, wenn ich mich nicht täusche inzwischen. Sage ich jetzt einfach mal so. Und daraufhin wurdest du auch zu diversen Talkshows eingeladen und bist dann in die USA zu Ellen DeGeneres gekommen, hast da eine Talkshow, bist da aufgetreten. Das Video ging auch total ab. Und danach hast du halt so instant so einen Fuß in der Zauberszene gehabt, weil die Leute gesehen haben, okay, der kann was. Und es ging eigentlich nur noch dann weiter quasi so. Jetzt nicht in der Öffentlichkeit für die Laien, aber gerade in der Zauberszene bist du inzwischen relativ bekannt, habe ich das Gefühl.
Ach, naja, also.
Ja, doch schon. Also vor allen Dingen hast du mit Leuten zu tun, die relativ gut sind. Das muss man mal sagen. Und du kannst sehr gut zaubern. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Für die Leute, die nicht kennen, Moritz Müller ist ein sehr guter Zauberer. Schaut mal auf Instagram vorbei, da sieht man ab und zu was.
Darauf läuft deine Einleitung hinaus. 7 Minuten für das.
Das waren keine 7 Minuten und ich wollte einfach mal so ein paar Eckpunkte nennen. Es gibt so zwei Lager der Zauberei, so sehe ich das immer. Es gibt so die Leute, die einfach sehr into the Technics sind, also sehr detailliert. Gerade du bist in der Kartenzauberei gerade sehr drin. Oh, ich verzettel mich total. Und da gibt's halt die Leute, die sich auf die Bühne stellen und nicht so viel darüber nachdenken. Und eher die Showmänner sind. Das sind so die zwei Kategorien, in die ich jetzt denke. Es gibt natürlich auch Überschneidungen.
Die Showmänner, die Techniker.
Ja. Nur damit die Leute mal wissen,
interessante Frage. Ja? In welche Kategorie gehört David Williamson? Go.
Auf jeden Fall beides. Das ist ja, das wollte ich gerade.
Nein, das gibt's nicht. Nein, es gibt
die Showmänner oder die Techniker. Ich habe gesagt, es gibt aber auch Überschneidungen. Es gibt
Überschneidungen. Und das
ganz ruhig,
eben,
ganz ruhig.
Was eben, also ich glaube, wenn Leute eben wirklich eben beide diese Facetten irgendwie miteinander vereinen können, dann ist das wirklich einfach der Hammer. Und ich glaube, so alle wirklich großartigen Zauberer so in der Geschichte, die konnten eben einfach beides. Also David Williamson würde ich auf jeden Fall dazu zählen. Dann natürlich Vernon, also auch so technisch Fanat, der auch war. So sehr hat es sich eben auch Gedanken gemacht über Präsentation und über Konstruktion. Ja, also ich glaube einfach, dass so also die wirklich guten Leute all diese Überschneidungen haben. Auch Kamala ist technisch wirklich sehr, sehr gut in vielen Dingen. Auch einfach ein toller Performer. Also ich glaube, das sollte irgendwie Hand in Hand gehen.
Ja, nur mal um eine kleine Einleitung zu geben. Wo liegt gerade dein Schwerpunkt? Womit beschäftige ich dich gerade am meisten in der Zauberei?
Ich würde sagen, dass ich mich eigentlich, also jetzt nicht mit allen Requisiten und mit allen Vorführsituationen beschäftige, aber doch irgendwie mit allen so groben Pfeilern, würde ich sagen. Also sowohl Präsentation als auch Technik, als auch Konstruktion. Weil ich einfach glaube, dass man das am besten irgendwie einfach dass man das alles einfach irgendwie am besten da lernen kann, wo es eben irgendwie Überschneidungen gibt. Weil viele Techniken werden ja auch erst dadurch gut, dass man sie irgendwie durch Präsentation oder auch durch Konstruktion einfach irgendwie so in eine Routine einbindet, dass sie Sinn machen.
Mhm. Ja, Tobi hat uns gerade noch einen Screenshot geschickt. Moritz war gerade kurz eingefroren. Ich weiß nicht, ob wir es rausschneiden, ob es drin war. Noch ein Schnappschuss. Super. Noch 2, 3? Willst du noch ein paar?
Nein, ich bin überfordert mit der Technik. Aber ich stimme Moritz auf jeden Fall zu.
Ja, ich auch. Das hast du sehr schön gesagt. Auch wenn es jetzt 3 Anläufe gebraucht hat. Aber das hat's jetzt gut auf den Punkt gebracht. Was mich noch interessiert bei dir, wo sollst du mal hingehen mit der Zauberei jetzt so direkt? Hast du da irgendwelche Ziele oder machst du einfach?
Also ich habe auf jeden Fall, also ich habe nicht irgendwie Ambition in dem Sinne, was ich noch erreichen möchte irgendwie. Ich möchte da und da auftreten für so und so viele Leute. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich habe aber eher halt einfach so Ziele eben einfach in der Zauberkunst, einfach Bereiche, mit denen ich mich mehr beschäftigen möchte. Irgendwie Techniken, die ich noch perfektionieren möchte. Also eher so kleinere Schritte.
Okay. Also es geht quasi
was Konkreteres?
Jetzt gerade übe ich den Bottom Slip. Das ist so ein bisschen so das für die nächsten paar Wochen.
Achso, du denkst quasi so Schritt für Schritt. Es geht tatsächlich mehr um die Zauberei selbst und die Beschäftigung mit der Zauberei, als damit irgendwas zu erreichen.
Genau, das ist für mich also absolut Selbstzweck. Es macht mir einfach Spaß, mich damit zu beschäftigen. Und deswegen mache ich das.
Und was ja noch dazu, was noch dazu kommt, was ich auch immer so schön finde, das haben wir schon öfters angesprochen, man bewegt sich halt auch in dieser Zauberszene, die echt cool ist. Also man trifft viele coole Leute, Leute mit dem gleichen Interesse und das ergänzt sich alles so gegenseitig. Das ist natürlich auch ein Anreiz, damit weiterzumachen. Für mich immer.
Apropos Zauberszene und coole Leute treffen und Schwammbälle.
Der letzte Punkt, der war jetzt unerwartet.
Ich weiß noch, es war 2013, 12, 14. Es war in Nordisch Nobel, Lübeck. Wobei, es war nicht Nordisch Nobel, es war der Vorentscheid in Lübeck. Ich glaube, es war sogar vor 13. Vielleicht war es auch 2011. Und da warst du auf jeden Fall auch da mit deinem Vater. Und es gab so eine Jugendgala, wo ich mitmachen durfte und noch viele andere, also wirklich tolle Leute. Julius war dabei, Alexander Lehmann, alle jungen Simone, Theresa und Hannes haben das immer organisiert. Das war super cool. Und nach dieser Show kam Moritz kam dein Vater auf mich zu und meinte, hier, der Moritz, der fängt jetzt gerade erst so richtig an zu zaubern, zeig ihm doch mal bitte was. Und dann habe ich natürlich die Schwammbälle gemacht. Kind, Schwammbälle. So. Überhaupt nicht weit gedacht. Und du hast so reagiert, ja toll, oh super, danke. Wobei ich genau mittlerweile weiß, wie scheiße du das gefunden hast.
Also nur mal ganz kurz dazu. Also ich finde Schwammbälle als Requisit überhaupt nicht schlecht. Also ich weiß nicht, ob ihr Julio Merino kennt. Nee. Ist ein ganz, ganz toller Zauberer. Ja. Der war bei Fool Us letztens. Das kann man sich anschauen. Und das ist eben ganz, ganz toll. Unabhängig davon, welches Requisit er da verwendet. Also der hat eben ganz viele so Ideen aus der spanischen Münzzauberei im Speziellen, aber halt auch natürlich aus anderen Bereichen der Münzzauberei, eben einfach auch Schwammbälle übertragen. Und das ist ganz toll. Zum Beispiel ist das die einzige Person, die ich kenne, die diesen Katapult-Move von Joaquin Navajas mit irgendwas außer Münzen hinbekommt. Also cool. Absolut beeindruckend. Also ich habe prinzipiell nichts gegen das Requisit Schwammbälle, das wollte ich an der Stelle nur mal kurz klarstellen.
Das ist auch ein Griff, der zu sehr, den übe ich gerade und der sorgt dafür, dass das sehr oft klimpert.
Ja,
ein tolles Ding, aber der führt zu einer sehr hohen Klimperrate.
Ich habe jetzt auch, ich habe jetzt zwei Zauberer vor mir sitzen, die beide sehr viel, also ihr beide, ich habe jetzt gerade an die Hörer gesprochen, die einfach ununterbrochen am Zaubern sind. Also beide von euch haben ständig ein Requisit in der Hand und was war denn das gerade? Und sind einfach ununterbrochen am Zaubern. Und gerade habe ich, Tobi ist ja immer da, immer so am Rumfummeln. Jetzt habe ich zwei hier vor mir sitzen. Ich bin etwas reizüberflutet. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll.
Ja, okay.
Ja, okay.
Ich hab mir jetzt auch ein neues Hobby zugelegt. Hier, guck mal. Das ist eine
Ukulele. Nein! Doch! Das ist eine Ukulele, Freunde. Das ist eine Ukulele.
Ja, hört mal, ich kann schon drei Akkorde. Nicht gut, aber hier. Ja, es reicht. Aber
Tobi hat auch schon seine Ukulele rausgeholt. Jetzt wird es hier jetzt das große Duett.
Das große Duett, das ist auch nicht schlecht.
Ja, ist nicht meine.
Nee, aber es macht mega viel Spaß. Vor allen Dingen, man kommt schnell voran.
Oh, ihr seid wieder weg. Na gut, kommt gleich. Ah, da seid ihr wieder. Ja, ich wollte dir deinen Over the Rainbow versauen, indem ich einfach ein paar Geräusche einklimper. Das war jetzt nicht so nett von mir.
Das war kein Over the Rainbow.
Aber ich denke gerade, dass du keine Ukulele spielen kannst.
Das waren nur drei Akkorde, die ich kann. Also, was heißt kann, die ich jetzt
ja, sag ich doch.
Übe. Eigentlich es klingt doch alles auf der Ukulele wie Over the Rainbow, oder?
Sag ich doch.
So.
Ich bin leider absolut unmusikalisch. Das
macht nichts. Es ist überhaupt nicht schlimm.
Ich hätte ja sonst mitgemacht, aber.
Ist überhaupt nicht schlimm. Es ist aber auch witzig, dass Tobi sofort eine Ukulele zur Hand hatte. Damit habe ich jetzt. Aber gut, da im Hintergrund steht sie. Ich hätte es wissen können.
Tatsächlich, da wir jetzt demnächst umziehen, ist das eins der wenigen Dinge, die nicht schon eingepackt sind.
Aber die Magika steht doch da. Die Magika steht noch im Regal, Tobi.
Ja. Mit dem einzigen Grund, dass ich sie in keinen Karton kriege, ohne dass der durchbricht.
Weil sie so schwer
ist. Oh, meine Trophäe ist viel zu groß, um sie irgendwo einpacken.
Man kann eine Trophäe in keinen Satz unterbringen, ohne irgendwie affektiert oder hochnäsig zu klingen.
Das dachte ich mir aber auch bei der ersten Frage mit diesem stört dich das eigentlich, auf deine Erfolge reduziert zu werden? Weil was will man da sagen? Egal, was man sagt, ist es arrogant.
Ja.
Man kann sagen, so, ach ja, das stört schon, ne, wenn man immer nur so auf seine krassen Accomplishments reduziert wird. Und auf der anderen Seite, wenn man sagt, ja, nee, das genieße ich eigentlich, dann klingt das auch scheiße. Das ist irgendwie so eine Frage, da kann man nur verlieren.
Nee, ich finde, tut mir leid, wenn du es so wahrnimmst. Ich finde nämlich nicht.
Nein, das war alles gut.
Ich finde nämlich, dass man zu Recht sagen kann, ey, ich finde das cool. Das hat Marc ja letztes Woche auch gesagt mit seinem Weltmeistertitel. Das ist natürlich eine provokante Frage. Natürlich findet man das geil, was man so erreicht hat. Aber ich finde das einen schönen Einstieg. Deshalb habe ich ihn jetzt nochmal verwendet. Sorry, ich kopiere von mir selber.
Alles gut.
Ja, wie kommst du gerade so zurecht? Gefällt dir die Situation, nicht so viel zu tun zu haben? Oder hast du immer noch viel zu tun?
Also es hält sich natürlich, also natürlich ist einfach viel weggefallen, dadurch, dass einfach Uni nicht mehr so arbeitsaufwendig ist. Aber ich habe trotzdem einigermaßen viel zu tun. Also wie gesagt, halt lesen, üben. Ich habe jetzt nicht, ich bin jetzt nicht konstant am Arbeiten, aber es ist nicht so, als wäre mir total langweilig.
Wie viele Filme hast du schon geschaut in den letzten 4 Wochen?
Gar nicht so viele, ehrlich zu sein. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen versucht zu zwingen, mehr zu lesen, anstatt Filme zu schauen. Aber ich habe nochmal Goodfellas geguckt und es war der Hammer. Es ist so ein toller Film.
Yes, zu Recht, ja. Ich habe es vorhin schon erzählt. Ich habe jetzt, weil ein Freund von mir davon so geschwärmt hat, wieder mit Sherlock angefangen und innerhalb von 4 Tagen die ersten 3 Staffeln geschaut. Und
toll, ne?
Ich finde es echt. Ist großartig. Es ist auch, ich finde auch gerade solche Serien. Da sind so viele Techniken der Zauberei, die da wiederzufinden sind, wenn man da schaut und sich denkt, okay, ja, da wird One Ahead. Der ist oft, das ist auch die meistgenutzte Technik.
Genau, ja.
Haben wir übrigens Vorgespräch so schön gesagt. Vielleicht kannst du die Anekdote noch mal kurz erzählen, dass wir auf die Idee kamen, also, die Folge One Ahead zu nennen.
Wir hatten so ein bisschen gebrainstormt, was man denn für einen Titel wählen könnte für die Folge. Und da hat Nico erwähnt, dass er bei dem David Williamson Penguin Live Seminar sich Notizen gemacht hat und da hat er in seinen Notizen stehen One Ahead. Und dann hatte ich diese Anekdote erzählt, dass Di Vernon und Larry Jennings und eben noch so ein paar andere Mitglieder von dieser Crew, also Charlie Miller und so, die saßen eben an einem Tisch und haben sich so ein bisschen unterhalten darüber, was denn so die wichtigsten Prinzipien der Zauberei sind. Und hat dem irgendwer gesagt, ja, also das wichtigste Prinzip ist eigentlich das One-Ahead-Prinzip. Und dann soll Jennings auf den Tisch gehauen haben und gesagt haben, das ist das einzige Prinzip in der Zauberei. Also was ich irgendwie lustig fand, weil es ja irgendwie auch stimmt. Also irgendwie geht es ja, egal welche Technik man jetzt benutzt, immer irgendwie darum, einen Schritt voraus zu sein. Ob das jetzt dieses ganz klare One-Ahead-Prinzip ist oder nicht, das ist dann ja, also da gibt es natürlich schon noch eine Unterscheidung, aber prinzipiell ist doch irgendwie alles ein bisschen One-Ahead. Also.
Ja, das fand ich schön. Danke, dass du es nochmal erzählt hast.
Bitte, bitte.
Tobi, bist du noch bei uns?
Ja, ich höre zu.
Ach, sehr
ich wollte
schön.
Die Story nicht stören.
Nee, alles gut. Du wirktest gerade so abwesend.
Ich musste mich ein bisschen zusammenkneifen, weil ich das ein so unfassbar witziges Bild finde, wie einfach so aussteht, auf den Tisch legt. Ich weiß auch nicht, wo sie mal.
Ja, das ist aber, glaube ich, so ein typischer Fall, wo die Geschichte wahrscheinlich so ein bisschen aufgemotzt wurde.
Ja, wobei
ich. Also wahrscheinlich hat er einfach ganz ruhig gesagt, ich weiß gar nicht, gibt es noch Affen? Viele andere Prinzipien ist dabei. Eigentlich ist das ja irgendwie in allem so ein bisschen mit drin. Und dann irgendwie so über Nacherzählung ist es irgendwann da gekommen, dass er auf den Tisch gehauen hat und den Raum verlassen hat.
Sich die Kleider vom Leib gerissen hat und schreiend rausgerannt ist.
Richtig.
Ich glaube, ich kann mir das gut vorstellen, dass es wirklich es ist das einzige Prinzip, dass das so schon stattgefunden hat. Aber das mit dem Raum verlassen war vielleicht dann, war dann die Romantisierung. Aber
übrigens, so, als ich das erste Mal ein Bild von Jennings gesehen habe, da war ich total schockiert, weil ich hatte immer gedacht, so von dem Material, was ich halt kannte, irgendwie, dass es so ein ganz flachsiger, eleganter, großer Typ wäre. Irgendwie.
Das wäre so ein Malone oder was?
Genau, weil es halt eben einfach alles solche eleganten Techniken, so elegante Konstruktionen sind. Ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie so einen ganz zierlichen Heaven vorgestellt. Und dann war ich sehr schockiert, um herauszufinden, dass es echt so ein Bär ist.
Ich habe ihn tatsächlich noch nie auf einem Bild gesehen, deswegen habe ich gerade mal gegoogelt, um mir einen Eindruck zu machen. Und es gibt, glaube ich, einen Wikivond-Artikel gibt es. Von Larry Jennings. Und ja, sieht so wie so ein Bilderbuch-Texaner aus, ne? So mit Cowboy-Hut und Bart und
Warte, ich habe hier sogar ein Buch. Ja, der sieht wirklich so ein bisschen ruppig aus. Was dann irgendwie so einen total interessanten Kontrast schafft, wenn er zaubert. Weil wie ihm ja wirklich alles so ganz fein und schön aussieht. Hier ist auch in dem Classic Magic Play Jennings ein cooles Bild von ihm und Vernon drin. Und Vernon ihn so ein bisschen mahnt über die Schulter.
Ja, wow, mit so richtig krassem Schnurrbart.
Ja, das ist ein super Bild.
Ja, es hat aber auch, das fügt wieder viel zu der Kunst hinzu, wenn du einfach, wenn jemand, der nicht danach aussieht, halt so filigrane Sachen macht, dann ist das ja noch mal beeindruckender. Das war ja bei dir nicht anders. Einfach die Tatsache, dass du so jung warst und so geile Sachen gemacht hast, hat ja noch mal so einen kleinen Kick gegeben am Anfang, dass die Leute dachten, krass, so jung und schon so gut. Wobei das ja eigentlich nicht die Kategorie sein sollte, der man denkt, aber natürlich fügt das was zu dem, was man macht, hinzu, das Erscheinungsbild, dass man dann...
Ich hatte bestimmt irgendwie so ein bisschen von profitiert, obwohl ich sagen muss, dass mich das am Anfang auch so ein bisschen gestört hat irgendwie. Also ich fand das immer so, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, ich habe das immer so ein bisschen herablassend empfunden irgendwie. Das so, oh, das war echt gut so für dein Alter. Ne? Also es war immer so, das hat sich für mich immer wie so ein kleiner Seitenhieb
Das kann ich verstehen. Irgendwie. Interessant, dass du es ansprichst. Ich wollte nämlich darauf zu sprechen kommen, wie das denn so ist. Man wird ja bestimmt oft wegen des jungen Alters, besonders in so Zirkelsitzungen, belächelt oder belehrt oder abgetan. Oder wie empfindest du das?
Ja, also es war, denke ich, damals sicher mehr ein Problem als jetzt. Aber das war doch irgendwie so, dass ich das manchmal so empfunden habe, dass ich irgendwie über eine Sache reden wollte, irgendwie über einen bestimmten Griff oder eine bestimmte Routine. Und dann wurde das irgendwie manchmal so ein bisschen abgetan, einfach mit so einem, der ist echt gut so für sein Alter. Einfach so, um sich überhaupt nicht auf die Unterhaltung einzulassen.
Ja, sich auch nicht einzugestehen. Bei mir ist der Rad weg, Nico, bei dir auch?
Was? Nee, bei mir ist er da.
Ihr seid einfach beide weg.
Okay, dann reden wir beide weiter, Moritz.
Ja.
Nee, aber das ist das ist ja
da
auch
bin
ganz,
ich wieder.
Ist ja auch ganz
bitte.
Oft.
Bitte, also nochmal.
Ist ja auch ganz oft so, weil älteren Zauberern, die sich dann auch nicht eingestehen wollen, dass jemand so jung ist, schon besser zaubert als man selbst und man das dann irgendwie abtun muss oder genauso gut zaubert. Oder das ist ja ein riesen Ego-Ding auch, was bei vielen Zauberern mitspielt, ne?
Ja, es gibt das bestimmt alles, aber also im Großen und Ganzen, es gibt auch ganz viele alte Zauberer, die einfach super hilfsbereit sind und mit denen man nicht einmal irgendwie bei dem Alter einfach überhaupt kein Thema ist. Und das finde ich einfach schön, wenn irgendwie, weil ich habe natürlich Zauberei einfach irgendwie auch Kontakt zu Leuten aufgenommen, die ich sonst überhaupt nicht kennen würde, so. Also einfach Leute, die irgendwie wirklich vielleicht schon so in ihren 40ern sind oder so, mit denen ich dann trotzdem so einen regelmäßigen Austausch habe. Es ist ja doch auch einfach irgendwie schön, dass man durch Zauberei eben mit solchen Leuten in Kontakt kommt. Das ist ja sicherlich auch eine Bereicherung, dass man eben als Student nicht nur mit anderen Studenten abhängt.
Ich muss auch sagen, dass dein Vater zu einem meiner besten Freunde gehört inzwischen und der ist deutlich älter als ich und der ist auch Zauberer und das ist nur dadurch entstanden, dass wir beide halt dieses Interesse der Zauberei hatten. Ich glaube, sonst wären wir uns nie über den Weg gelaufen in irgendeiner Konstellation. Also das, ich finde das durchweg positiv, das stimmt schon. Und was ich noch sagen wollte, ich meine ja nicht, der zaubert so gut, weil er noch so jung ist, sondern der ist jung. Nee, der zaubert so gut und der ist so jung. Also dass das noch dazu kommt, dass jemand, der so gut zaubert, jung ist. Also so habe ich es zumindest versucht zu formulieren.
Das war überhaupt nicht als Angriff, war einfach nur eine kleine Anekdote dazu. Nein, aber das ist auf jeden Fall nicht jeder, der einen irgendwie beeindruckt davon ist, wie jung man ist, ist da irgendwie dann irgendwie herablassend oder so, wollte ich überhaupt nicht sagen. Ich wollte einfach nur erwähnen, dass das manchmal ein Problem sein kann. Aber das bessert sich wirklich. Also je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass ich irgendwie auch ernst genommen werde. Natürlich werde ich dabei auch besser. So, also hoffentlich, je mehr ich mich mit Zauberei beschäftige. Und vielleicht liegt es auch daran, aber ja.
Du hast ja vor, ich weiß nicht genau die Zeit, vor wenigen Monaten dein erstes Seminar in Deutschland gegeben, richtig?
Ja, genau.
In Berlin, im Illusionstheater von Ben Blum.
Ah, richtig, ja.
Das hat stattgefunden. Ich dachte, es wäre abgesagt worden, weil das ist ja noch gar nicht so lange her. Das war doch jetzt Anfang März, oder? Was früher?
Das war der 1. März, ja, genau. 1. März.
Okay.
Also, wie war's? Das hat ganz großen Spaß gemacht. Also, so was ich mir vorstellen kann, sowas häufiger zu machen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Also irgendwie gerade mir so im Vorfeld darüber Gedanken zu machen, was man denn irgendwie zu erzählen hat. Also es ist irgendwie ein ganz interessanter Prozess irgendwie, dass man sich eben macht, okay, wovon könnten andere Leute profitieren? So, also es war sehr, also hat mich auch persönlich ziemlich, also hat mich auch persönlich so in der Zauberei weitergebracht, würde ich sagen.
Ja, ich fand das total cool. Wir haben uns danach noch gar nicht richtig unterhalten, aber ich wollte das gerne nochmal ansprechen. Ich hoffe, dass das nochmal stattfindet, nachdem wir wieder dürfen.
Das ja, hoffentlich.
Ist ja jetzt so der Nebensatz, der neben allen steht, was wir jetzt irgendwie in unserer Kunst besprechen, nachdem das hier vorbei ist. Aber ja. Bleibt ja uns nichts anderes übrig. Aber cool, dass es dir auch Spaß gemacht hat. Du hast auch schon ein paar Sachen veröffentlicht, oder? Wo findet man die denn?
Das war eine sehr schöne Vorlage, dankeschön, Nico. Ja, also ich habe so einen Download veröffentlicht vor, glaube ich, einem Jahr. Und da geht es so ein bisschen um eine falsche Übergabe, die ich mir überlegt habe. Basierend eben auf Roth's Retention Banish. Und es heißt Returns und das kann man bei Illusionist finden.
Das kommt in
Falls euch sowas interessiert in die Richtung.
Das kommt in unsere Shownotes rein. Ja, ich finde das schon in Ordnung, wenn wir jemanden hier haben, der was veröffentlicht hat, ob es jetzt ein Buch ist, Downloads oder sonst was, dass man das ruhig mal an die Leute rausgeben kann, weil vielleicht interessiert sich ja nur ein Hörer dafür, was du so machst und dann weiß der, wo er es findet. Bei Illusionist, Returnchen, kommt in die Shownotes rein.
Perfekt. Wo genau werden diese Shownotes veröffentlicht? Das habe ich noch gar nicht so richtig verstanden, um ehrlich zu sein.
Wir haben eine Website, die nennt sich Zauberei und Bier, also zub.pottigy.io. Die findet man auf unserem Instagram-Kanal, steht sie gleich ganz oben in der Bio. Das ist halt quasi, da ist das Archiv unserer Podcasts, unseres Podcasts, die du ja auch auf überall anders hören kannst, auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube, überall. Aber auf der Website gibt's dann zu jeder Folge die Shownotes, wo halt wir so alle interessanten Links und alle interessanten Sachen versuchen, immer mitzuschreiben und die kommen dann da rein. Dass man sich das anschaut.
Bisschen aufgebaut wie ein Blog mit jeweils dem Audio-File von dem. Also, Blog ist vielleicht übertrieben, aber so, sind quasi so Posts. Es ist halt eine Website.
Ja, das sind so Notizen. So eine Stichpunktliste.
Schön.
Apropos Stichpunktliste, wir haben ja auch unsere YouTube-Playlist. Oh, die Übergänge heute, Tobi.
Ja, es ist.
Wir haben ja auch noch unsere YouTube-Playlist und wir haben diesmal den Jetzt sind diesmal einen Schritt weitergegangen, haben dich vorgewarnt. Sonst haben wir die Leute immer im Podcast direkt gesagt, hier, willst du was draufpacken? Hast du dir was überlegt, was du draufpacken möchtest?
Ich habe mir zwei Sachen überlegt. Und zwar habe ich so ein bisschen einfach mal bei YouTube reingeguckt und so geschaut, was ich so in der letzten Zeit gesehen habe, was mir sehr gut gefallen hat. Und da wollte ich erwähnen von Joaquin Navajas. Der hat so eine ganz, ganz tolle Vorführung bei der Fernsehshow von Tamaris, wo er zwei Münzroutinen zeigt.
Nein, die haben wir schon drin.
Da kann ich dir gleich schon mal den Link stellen. Ach so, habt ihr schon drin?
Glaube ich zumindest, weil ich meine, dass die der Lorenz, ich guck mal kurz in unsere Playlist rein, um das zu checken. Aber wenn ich mir
es gibt mehrere Vorführungen von Joaquin Navaja und bei der, die ich jetzt rausgesucht habe, da ist die meiner Meinung nach bessere Version von seiner Münzen durch die Tischroutine drin. Weiß nicht, ob das jetzt die ist, die schon.
Ja, die Münze durch den Tisch mit dem Glas.
Genau, auch mit dieser Matrix noch am Ende hinten dran. Naja.
Ich schau mal kurz. Ich guck mal parallel Link, rein. Schick mir mal den Links, weil ich hab ein Video rausgesucht. Das ist von Rafael Garcia Doblas reingestellt.
Ich schaue kurz nach.
Ja, wir sind ja alle hier gleichzeitig noch mit im Internet. Das ist ja das Praktische.
Nee, das ist von Cardini Magician. Das ist ein anderes,
okay, dann schick mir
Video.
Das mal. Dann,
das schicke ich euch gleich mal rüber.
Ja, bitte.
Im Anschluss der Aufnahme, wenn ihr die Folge hört, sind die Sachen natürlich alle schon in der Playlist. Was war das zweite Video, das du...
Und das zweite Video, das kennt ihr wahrscheinlich schon. Ich wollte es aber trotzdem erwähnt haben, und zwar ist es Fred Kapps Homing Card. Das ist einfach eine ganz tolle Routine und eine ganz tolle Vorführung. Da kann man so viel über Timing lernen und die Griffe sind alle super und das ist einfach ganz toll konstruiert. Also wahrscheinlich habt ihr es schon gesehen, aber für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, wollte ich
Homing Card von
nochmal erwähnt haben.
Fred Kapps.
Fred Kapps. Klar, ich schicke euch mal beide Links.
Ja, bitte. Dann, natürlich.
Ganz toll fand. Und das Video von Joaquin Navajas, da zeigt er zwei Münzroutinen. Eben einmal diese Münzen ins Glas. Und das ist, wie gesagt, er hat da zwei Versionen von vorgeführt. Und die, die er da zeigt, da finde ich das Get Ready für die dritte Phase besser.
Oh, jetzt, das ist aber
detailreich. Das ist so die Feinheit für die paar Leute, die es
interessiert. Nerd-Talk für unsere nicht zaubernden Hörer.
Aber es macht ja nichts.
Und danach zeigt er noch eine Matrix, die wahrscheinlich so ein bisschen mehr an Aktualität verloren hat, als die Münzen durch den Tisch. Aber beides ganz toll. Das ist so eins der Videos, die ich mir immer häufiger angucke, wenn man einfach so viel von lernen kann.
Danke für den Tipp.
Den Chat finden.
Moritz hat auch einen Schnappschuss erstellt. Wir haben jetzt zwei Technik-Pros, habe ich hier vor mir sitzen, die schicken bei Skype regelmäßig Schnappschüsse rein. Einfach dokumentiert.
Ja, aber dieser Schnappschuss-Button ist aber auch echt ungünstig getan. Ja, mach das.
Machen wir hinterher. Tobi, hast du was du hinzufügen willst?
Noch, ich hab überlegt und ich hatte irgendwas geguckt, was ganz cool war. Aber das wollte ich nicht hinzufügen.
Während du überlegst.
Hast du denn was?
Ich habe tatsächlich was und etwas, was ich finde auch gut reinpasst. Das ist tatsächlich, jetzt sage ich so oft tatsächlich. Das ist kein Zaubervideo. Es ist ein TED-Talk, der geht so 20 Minuten von Taika Waititi. Den habe ich dir letztens geschickt. Das ist der.
Waititi? Nein.
Ja. Taika Waititi heißt der. Das ist Neuseeländer. Und der hat einen TED-Talk über Kreativität gemacht. Das ist der Filmemacher, der jetzt den letzten Thor-Film gemacht hat, Thor 3, der richtig gut geworden ist, Ragnarok, falls irgendwen von euch interessiert. Und der hat einen sehr interessanten TED-Talk darüber gemacht, 20, 25 Minuten geht der über Kreativität, ganz allgemein.
Heißt der The Art of Creativity, Taika Waititi?
Richtig, TEDx.
2010 war das, richtig?
Genau, das kann sein.
Dann füge ich dir mal hinzu, den habe ich lustigerweise schon gesehen. Ah nein, du hast ihn schon gesehen. Das ist ein bisschen verwirrend. Also ich habe ihn vielleicht auch schon gesehen, aber wir nutzen ja jetzt so gesehen einen YouTube-Account und unsere Algorithmen sind so unterschiedlich, das kannst du dir nicht vorstellen.
Ja, doch, ich kann es mir vorstellen, weil ich sehe ja die Videoempfehlung immer. Weißt du, ich habe da irgendwelche seriösen Dinger und bei dir sind dann irgendwelche halbbekleideten Frauen immer im Hintergrund bei den Zauberern. Das ist ganz verwirrend.
Warte mal, jetzt mal. Also mein YouTube steht größtenteils aus Semyons Videos, aus Mathe- und Brotback-Videos. Das sind so meine drei Highlights. Und zwischendurch findet sich noch ein Age of Empire und Schach-Video. Deine Videos...
Das ist richtig beschadet.
Ja, tatsächlich. Spielst du Schach?
Cool. Ich spiele sehr gerne Schach. Ich habe früher mit meinem Opa immer ganz viel Schach gespielt.
Cool.
Und aber immer, also überhaupt nicht so mit theoretischem Hintergrund. Und vor so ein paar Monaten habe ich mich dann aber da total reingefuchst. Also da bestand meine YouTube-Recommended-List auch nur aus Schachvideos. Ich bin irgendwie jemand, ich habe irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten damit, irgendwie so einen gesunden Mittelweg zu gehen. Also entweder beschäftige
ich mich
gar nicht oder ich bin einfach so komplett besessen.
Ja, ich kenne das. Wobei YouTube sich ja auch, da guckst du drei Videos über weiß nicht, Brotbacken, boom, denkt YouTube, deine einzige Leidenschaft im Leben ist Brotbacken.
So nichts schreibt deine Existenz besser als Brotbacken.
Ja, aber wenn ich mir jetzt hier so Nikos YouTube-Vorschläge angucke, dann sind das hauptsächlich Olli Schulz und Jan Böhmermann-Videos gepaart mit, wobei es hat sich ein bisschen verändert. Es ist noch was anderes hinzugekommen. Aber sonst war es hauptsächlich Film- und Talkshow-Videos irgendwie.
Mal kurz eine generelle Frage. Warum kennt ihr die Recommended Lists von dem jeweils anderen?
Wir haben einen YouTube-Account, der nennt sich Zauberei und Bier. Und da wir da oft Sachen in die Playlist einfügen und beide angemeldet sind,
verstehe.
Gibt's da, glaube ich, Verbindungen.
Ja, ich hab neulich überlegt, es wäre eigentlich sinnvoll, für jedes Thema einen eigenen YouTube-Account zu haben. Fürs Thema Zaubern einen YouTube-Account über Zauberei. Weil je nachdem, was man dann, weil YouTube hatte das große Phänomen, dass es damit darum buhlt, deine Aufmerksamkeit für immer zu halten. Und man sieht ja rechts immer in dieser Anzeigenleiste dann auf einmal ein Video von einem anderen Thema, was einen dabei interessiert. Dann guckt man das an und zack, sind 6 Stunden verloren in irgendwelchen Ameisen-Videos. In was weiß ich für Videos. Deswegen dachte ich, wäre es doch eigentlich ganz cool, für jedes Thema einen Account zu haben, der dir auch nur Vorschläge zu diesem Thema macht, dass du dann immer in einem Thema bleibst quasi. So Schach zum Beispiel. Ein Account für Schach.
Das habe ich tatsächlich so ein bisschen. Also ich habe ein paar YouTube-Accounts.
Ja.
Und da wechsle ich manchmal so, wenn mir der eine irgendwie gerade langweilig wird. Also es ist weniger so geplant, dass der eine wirklich nur für den Bereich ist und der andere nur für den Bereich. Aber ich wechsle auch manchmal einfach Accounts, wenn mir irgendwann die Vorschläge einfach irgendwie zu blöd werden.
Zu langweilig, ja, ja, ja.
Ich muss mir
einen Account mal versauen.
Ich muss übrigens nochmal sagen, nicht um mich zu rechtfertigen, aber Schulze Böhmermann war gerade, vor ein paar Wochen habe ich da sehr intensiv Interviews geschaut. Ich schaue mir gerne Interviews und Talkshows mit kreativen Menschen an, interessanten Leuten. Ich finde das inspirierend, zu gucken, was andere arbeiten. Gerade Talkshows finde ich total spannend, weil es da die unterschiedlichen Formate gibt, die mega unterhaltsam sind. Und Film, gut, das ist so mein Nerd-Thema, da komme ich auch nicht mehr raus. Da schaue ich mir alles an und kenne schon mehr Theorien als veröffentlicht worden zu allen möglichen Filmen.
Und pass auf, allein an den ersten 10 Vorschlägen kann ich dein Leben ganz gut zusammenfassen. Wir kochen Nudeln mit Tommy Schmidt von Gemischtes Hack.
Das ist nicht von mir.
Ja, bestimmt ist das nicht von dir. Nein, natürlich
Gemischtes
nicht.
Gemischtes Hack, muss ich gestehen, habe ich noch nie gehört.
Ach was.
Ja.
Gehen wir weiter zu, ja gut, aber der ist ja nur Gast in der anderen Show von, na egal.
Ja,
dann gehen wir weiter zu Guitar Presence, How to Play Ukulele, Let's Play Ukulele Part 3.
Tja, Leute, ich bilde und mich weiter.
Dann die ARD ist ja auch ein bisschen vertreten.
Die ARD, ja.
Joko und Klaas.
Joko und Klaas hab ich, das ist schon länger her, aber die haben so witzige Clips stellenweise. Das ist diese Gosling Gate, wie die bei der goldenen Kamera einfach die ganze Show vorführen, indem die einen Fake Ryan Gosling einschleusen, der auch noch eine goldene Kamera kriegt. Großartig. Und mein Lieblingsvideo von Zirkus Halligalli damals, da hat Klaas die 1Live Krone moderiert und das Team um Joko hat dann beschlossen, Klaas reinzulegen und gleichzeitig noch deren unbedarften Tonmann, Frank Tonmann, der witzigerweise auch so heißt, der immer wieder so als Sidekick reinkommt und den, der unheimlich lieb und witzig ist und die so schlecht behandeln. Und was letztendlich passiert, dass die plant, die Bühne bei der Live-Sendung zu stürmen, um Klaas quasi aus dem Konzept zu bringen. Es endet darin, dass Frank Thonmann der Einzige ist, der an diesen Plan glaubt und der Einzige ist, der auf die Bühne stürmt, sich mit Handschellen an Klaas kettet und dann in der Live-Sendung neben Klaas steht an Handschellen und das ganze Team steht an der Seite und lacht sich schlapp. Und das sind solche Videos, da sitze ich tränenlachend davor. Und deshalb ist das da drin. So. Also Joko und Klaas. Ja, und ARD, Talkshows halt, ne? NDR Talkshow schaue ich ab und zu. Oder Inas Nacht ist, glaube ich, auch ARD.
Ja, genau.
Coole Sendung dabei.
Und ich habe das Gefühl, ihr habt neue Kübelpflanzen.
Nee.
Oder wolltet etwas über Kübelpflanzen wissen?
Das
YouTube empfiehlt das nicht einfach so.
Nico. Das bin ich nicht.
Das bin ich. Irgendwer nicht. Nutzt deinen YouTube-Account mit.
Ja, du.
Nein, ich wechsle immer schön brav, weil mir deine Vorschläge manchmal echt zu anstrengend sind, auf andere.
Du, Tobi, bevor sich hier noch einer böse auf den anderen ist, ich glaube, wir haben hier noch einen Gast sitzen, der schon länger nichts mehr gesagt hat.
Okay. Ihr schiebt euch da echt den Ball zu, wer das jetzt genau war, als hätte der irgendwer Pornos geguckt. So, nein, du hast diese Video.
Nein, du warst es. Ist ganz witzig. Entschuldige, bevor wir das Thema noch abbrechen, eine Sache noch. Ich habe jetzt mal auf meinen gewechselt und tatsächlich sind es sehr ähnliche Vorschläge. Ich habe auch diese Welt-Corona-Krankheitsgeschichte hier und der Ehrfrucht am Expertentisch Wunsch 10.000 Euro Baseball. Verrückt, wir haben anscheinend ein... Na egal, zurück. Also, hey Moritz.
Hi, na?
Wie geht's dir denn? Hatten wir schon.
Mir geht's gut. Ja, alles gut. Insgesamt ist alles gut.
Insgesamt
ich habe letztens Whiplash gesehen. Musste ich gerade dran denken, weil toll. Du meintest, dass du so gerne Sachen quasi aus anderen Sparten dir einfach anguckst und irgendwie kreative Menschen aus halt anderen Bereichen. Und das fand ich auch irgendwie extrem faszinierend so. Also für die Leute, die ihn nicht gesehen haben, es geht eben um so einen jungen Musiker, der eben von seinem Lehrer so wirklich bis an die totale Grenze getrieben wird. Also eben auch mit so ein bisschen fragwürdigen Methoden, also wirklich so unter enormem psychologischen Druck und so. Und es geht in diesem Film prinzipiell darum, so wie, also wie weit es okay ist, jemanden quasi so psychologisch so unter Druck zu setzen, nur damit er besser wird. Weil die Resultate sprechen ja quasi für diesen Tyrannen. Aber quasi, es geht ja diesem ganzen Film dann darum, quasi inwiefern das moralisch vertretbar ist. Also fand ich super, super interessant.
Großartiger Film, finde ich auch, sehr intensiv. Also das ist unheimliche Spannung. Ich weiß nicht, wenn manche Filme, die guckt man und man steht so ein bisschen unter Anspannung, weil das so intensiv ist, was man da sieht. Und J.K. Simmons hat einen Oscar dafür bekommen als bester Nebendarsteller.
Ja, das war wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und das ging mir genauso. Ich habe ihn tatsächlich direkt, nachdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, das zweite Mal geguckt. Und ich fand es super interessant, dass diese Anspannung beim zweiten Mal so ganz weg war. Ja. Weil ich fand diese Spannung ist irgendwie nur dadurch entstanden, dass du eben immer nicht wusstest, ob er ihn jetzt quasi lobt, so ganz exzessiv, oder ob er eben einen Stuhl nach ihm wirft. Und das hat irgendwie so eine ganz interessante Dynamik erschaffen. Das war echt ein ganz toller Film.
Unvorhersehbar. Die Filmemacher sind immer one ahead.
Richtig, um zurück zu diesem Thema zu kommen, richtig.
Das klingt jetzt doof, die Verbindung, aber es stimmt ja. Das ist ja das Konzept, die machen den Film und wissen halt schon, was passiert, aber du nicht. Und damit können die spielen.
Genau. Ja, das habe ich. Eigentlich ist ja irgendwie jede Art von Kunst irgendwie so ein bisschen one ahead, oder?
Bis auf Malerei, da kriegst du das Bild vorgesetzt.
Naja, aber der Maler hat ja quasi auch irgendwie so eine Grundidee, die er dann irgendwie in ein Bild verpackt hat. Und er ist die eben einen voraus, indem er halt er kennt halt diese Idee, die er in das Bild gesteckt hat, und du als Betrachter eben nicht. Und dann musst du eben herausfinden, was hat er sich dabei gedacht. Und der Maler weiß es ja. Also ist er dir ja auch quasi auch ein voraus. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt komplett
überhaupt. Interessante These, ja.
Ich habe auch gerade gedacht,
das ist wirklich interessant.
Wenn man will, kann man es bestimmt auf richtig viele Themengebiete übertragen.
Bestimmt, ja.
Bis auf die Politik, die sind immer one behind, aber das ist ein anderes Thema.
Stimmt.
Dover Gag.
Ja, aber finde ich wirklich einen interessanten Gedanken, weil ich kenne auch viele Filme, die finde ich, wenn ich sie nicht gut finde, dann liegt es oft daran, dass sie entweder sehr offensichtlich waren und das Wonderhead nicht gepackt hat.
Ja,
oder.
Deshalb funktionieren ja auch so Zaubererfilme wie The Prestige oder Now You See Me so gut, weil halt die Zauberei, der Inbegriff von diesem Suspense-Faktor und von dieser Ungewissheit, dieser Überraschung, die ständig passiert ist, und das ergänzt sich halt mit dem Film so großartig. Dadurch sind die Filme so unterhaltsam, wie sie sind. Now You See Me 3 kommt übrigens.
Nein.
Oh, ist jetzt angekündigt. Ja, neuer Autor. Sie wollen neue Figuren einführen und ein paar alte Figuren drin behalten. Wird noch ein paar Jahre dauern jetzt, weil bis, ich glaube, Ende September dürfen noch keine Filme mehr gedreht werden. Aber ja. Das als Info für euch und für euch da draußen. Ich habe auch noch eine Empfehlung, wo wir gerade über Filme gesprochen haben, eine Serienempfehlung bei Netflix. Ich habe mir die neue Serie von Ricky Gervais, Afterlife, angeschaut, die ersten zwei Staffeln. Wie alle Ricky Gervais-Serien, zwei Staffeln, danach haben sie aufgehört. Wahrscheinlich kommt hier auch eine dritte Staffel und es ist großartig. Diese Serie ist großartig. Sehr leichte Kost, obwohl ein schweres Thema, aber 20 Minuten Folgen. Falls ihr was.
Ich wollte gerade sagen,
ja?
wir saßen heute mittags, wir gucken manchmal eine Serie zum Mittagessen. Momentan ist es ja, wenn es regnet, nicht anders. Und wir hatten überlegt, ob wir das gucken. Und das Thema war uns tatsächlich zu schwer im ersten Moment. So für nebenbei ist schon nicht leichte Kost, wirkt es zumindest so.
Ja, ist es aber. Es ist sehr, sehr schön erzählt, sehr gut erzählt.
Okay.
Kann man gut wegschauen. Sehr humorvoll auf Englisch schauen, bitte, Leute. Wer Englisch kann, der englischen Sprache mächtig ist, Ricky Gervais ist im Originalton einfach besser.
Okay, so, cool.
Jetzt haben wir viele Themengebiete abgehandelt. Moritz, was machst du heute noch? Noch irgendwie Pläne?
Heute, ich wollte, sorry, dass es so eine langweilige Antwort ist, aber ich wollte noch ein bisschen weiterlesen bei Jennings.
Haha, schön.
Ist nicht langweilig. Das ist,
ich habe so eine tolle Mating-Routine angefangen vorhin, direkt bevor ihr angerufen habt. Und die hat irgendwie so toll angefangen, da bin ich jetzt interessiert, wie es weitergeht.
Melting-Routine heißt was jetzt für die Leute da draußen?
Die Karo 2 die Herz 2 findet. Also quasi immer die zwei Karten, die genau den gleichen Wert und genau die gleiche Farbe haben, die finden sich quasi.
Okay,
cool.
Das ist erstmal so ein ziemlich abstrakter Plot irgendwie, aber das kann sehr, sehr stark sein, gerade wenn es mehrere Phasen hat und es irgendwie einfach so extrem fair ist, dann kann das sehr schön sein. Pitt hat da in seinem Little Green Lecture eine ganz tolle Version von Amor oder Cupid, falls ihr da nachschauen möchtet. Die ist ganz, ganz toll.
Ja, die ist wirklich toll.
Die ist wirklich, wirklich toll und das packe ich auch nochmal in die Shownotes.
Und Dennis Bär hat in seinem dritten Buch auch noch eine lustige Mating-Routine, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, was ich davon halten soll. Weil es ist irgendwie doch sehr clever und eigentlich auch sehr stark. Es benutzt einen Griff sehr viel und der ist sehr schwer. Und ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Weil ich glaube, je mehr ich drüber nachdenke, desto besser finde ich es.
Schön.
Ja, Tobi, was steht bei dir noch an?
Ich werde mich noch ein bisschen mit der Quantentheorie des Kristallgitters auseinandersetzen und dann partielle Differentialgleichungen am PC numerisch lösen. Und du so?
Ich schaue vielleicht einen Film. Nee, wahrscheinlich.
Weißt du schon was?
Ich werde gerade von der Seite ausgelacht.
Ich habe von einem Freund, mit dem ich gerade sehr häufig skype, die Aufgabe gekriegt, Black Diamond zu gucken. Glaube ich, so heißt er mit der Quatschkopf. Adam Sandler, wo Adam Sandler mitspielt und so großartig sein soll. Ein Kumpel meint, schaust dir bitte an, ich will mit dir drüber reden. Und der steht noch auf meiner Liste.
Oh, aber der wirkte vielversprechend.
Ja, der soll richtig, richtig gut sein. Ich glaube auch den Leuten, die mir das gesagt haben. Und ich finde das auch fair. Also ich habe so ein paar Freunde, die sind sehr große Filmfans, einer ganz besonders. Liebe Grüße an Heiko. Und wir sagen auch immer, schau dir das an, weil man will irgendwen haben, mit dem man drüber reden kann. Und man sagt dir dann wirklich, bitte schau es dir an, bis wir das nächste Mal sprechen, weil dann können wir drüber reden. Und so stößt man selbst halt auch immer wieder auf neue Sachen. Das ist total cool.
Ich habe nicht meine Pläne.
Sorry?
Achso, ich wollte nur sagen, ich habe jetzt meine Pläne mit euren verglichen. Ich glaube, ich gucke auch den Film mit Adam Sandler.
Du, Nico, ich weiß ja, dass du immer so eine ganz lange Liste hast mit Filmen, die du noch gucken möchtest. Aber falls du noch einen Film suchst, den du da draufpacken kannst. Ich habe Call Me By Your Name gesehen.
Der steht auf meiner Liste schon drauf, ja.
Ach, steht schon drauf, ja. Den fand ich ganz toll. Super, also sehr, sehr traurig. Ich habe geweint am Ende.
Das kann man ruhig zugeben. Ich habe bei Afterlife nach Ende der zweiten Staffel auch geweint. Also ich hatte Tränen in den Augen. Es ist jetzt nicht so, dass man noch heult und rumschreit, so als ob man, ne? Aber man sitzt da und hat wirklich Pippi in den Augen. Das habe ich öfters.
Ja. Ja, der ist bei Netflix. Das ist halt irgendwie, der hat irgendwie eine ganz interessante Stimmung. Der ist so sehr understated. Aber also ich hatte sehr viel Spaß. Toller Film. Gibt's bei Netflix, falls jemand sehen möchte.
Cool. Ich mag es immer, wenn man bei Filmen weinen muss. Ich finde, dann hat der Film es wirklich geschafft. Wenn man, egal ob vor Freude oder vor Trauer.
Ja, bevor wir das jetzt hier beenden, ich habe hier, Moritz, du weißt es vielleicht noch nicht, ich habe hier an meiner Wand über dem Computer inzwischen, glaube ich, knapp 100 Post-its hängen mit irgendwelchen kleinen Notizen und Ideen. Weil immer, wenn ich was schaue und das Interessante ist, packe ich hier ran in der Hoffnung, dass ich es nochmal irgendwie brauche. Und man kann sich dann da vorstellen und alles angucken. Das ist sehr cool.
Cool.
Und worüber haben wir gerade gesprochen? Ich habe hier eine Notiz, da steht eine gefühlvolle Nummer. Ich überlege gerade, also ich arbeite gerade an neuen Zaubersachen und meine Prämisse ist abendfüllende Solo-Show. Einfach nur, damit ich weiß, worauf ich hinarbeite. Ob das was wird oder nicht, weiß ich nicht. Und ich habe verschiedene Ideen und Sachen, die ich gerne machen will. Und ich habe einmal gefühlvolle Nummer stehen. Und das ist total schwer. Meine Unternotizen, die da drunter stehen, die ziehen das Ganze wieder ins Lächerliche. Unter gefühlvolle Nummer steht romantische Nummer mit Bier. Das macht es schon wieder kaputt, genau. Den anderen lese ich nicht vor, der ist zu gut, den will ich für mich behalten, das soll die Leute nicht hören. Aber hast du schon mal, wüsstest du eine Zaubernummer, Moritz, die richtig gefühlvoll ist, die einen berührt? Und zwar nicht auf so eine kitschige Art und Weise, sondern auf eine ehrliche Art und Weise.
Ich glaube nicht, dass man das als Video sehen kann, aber Barry und Stewart hatten eine ganz, ganz interessante Mentalität.
In unserer Playlist. Ach so.
Das ist ein älteres Video, weil jetzt machen die eher so Comedy. Das war aber ein ganz interessanter Act, bei dem quasi der eine quasi der war, der diese mentalen Fähigkeiten hat. Ne? Und der war auch so ein bisschen merkwürdig, der war so ein bisschen introvertiert. Und dann gab es eben noch der andere, der hatte eben so diesen Part von diesem Showman gespielt. Und dann ist eben der Showman so rausgekommen, so, ja, ich habe hier diesen Typen dabei, der kann ganz abgedrehte Sachen. Und es wurde halt im Laufe der Nummer irgendwie immer klarer, dass es dem, der eben diese Fähigkeiten hat, keinen Spaß macht. Also irgendwie, es war immer so, ach, ich will nicht mehr, da ist halt irgendwie so ein Konflikt entstanden, dass es zwar auf der einen Seite halt ganz tolle Zauberei war und man total gefoolt war, auf der anderen Seite war man auch irgendwie so zögerlich, das irgendwie gut zu finden, weil man irgendwie gemerkt hat, wie wenig es der Person, die quasi die Leistung wirklich erbringt, Spaß macht. Und also das entsteht dann halt so ein Konflikt, der dann am Ende irgendwie aufgelöst wird, will ich jetzt nicht spoilern, aber das hat mich total berührt. Das war so richtig... Also ich weiß nicht, ob so gefühlvoll das ist, wonach du suchst, aber das hat mich irgendwie so ein bisschen verstört, würde ich fast sagen. Aber auf eine gute Art.
Aber wir haben, ich weiß gar nicht, wir haben ein Barry und Stewart Video bei uns in unserer Playlist. Und ich meine, okay, vielleicht ist es doch nicht. Aber es gibt von denen auf jeden Fall ein paar echt großartige Acts.
Ja. Nee, also die sind ganz, ganz super. Ich glaube nicht, dass man, ich weiß nicht, dass ich vor ein paar Monaten schon mal geguckt habe nach diesem speziellen Video, das aber nirgends finden konnte. Jetzt gerade findet man eigentlich nur noch so diese Comedy-Sachen, die sie aktuell machen, die auch der Hammer sind. Aber das war irgendwie was mir jetzt gerade in Sinn gekommen ist.
Ich erinnere mich, die hatten doch mal so ein Eck mit einem Rubik's Cube, der dann auch am Anfang direkt verschwand. So, das war so ein Selbstmonolog quasi.
Kenne ich jetzt
nicht. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, aber stimmt. Also, ein Rubik's Cube-Effekt ist ja wirklich aktuell wirklich in jedem Repertoire.
Wer macht denn
sowas? Aber er verschwindet sehr selten.
Wer macht denn sowas? Ehrlich. Also, Rubik's Cubes, nee. Dann lieber Karten. Also,
Mir fällt sofort eine Nummer ein, die mich berührt hat und immer noch berührt, wenn ich sie live sehe.
Welche denn?
Auch wenn ich sie auf Video sehe, aber da weniger. Patricks Nummer.
Stimmt.
Jedes Mal Gänsehaut. Unser
lieber guter Freund Patrick Lehn,
die Gänsehaut, Nummer mit der kribbeln, Lampe. Das, manchmal auch Tränen. Also
der hat es wirklich auch immer wieder, das Gefühl ist reproduzierbar. Und das ist ja das Faszinierende, dass es nicht nur einmal ist, weil es überraschend ist, sondern weil die Geschichte einfach funktioniert und du davor sitzt und denkst, okay, du fühlst mit dem Charakter der Lampe jetzt mit oder mit dem Charakter des Zauberers.
Mhm.
Stimmt. Ja, Patrick. Ja, vielleicht klaue ich die Nummer einfach. Ist, glaube ich, nicht so schwer zu bauen, das Ding. Nein, nicht. Patrick, das war ein Witz.
Ja, gefühlvoll ist wirklich sehr schwierig, ohne dass es prätentiös wirkt.
Ja.
Ja, definitiv.
Wirklich wichtig. Das ist irgendwie generell ist es irgendwie bei Zauberei irgendwie schwierig, dass es nicht prätentiös wirkt. Also in irgendwie alle Richtungen. Also wenn man versucht, irgendwie so eine bestimmte Emotion zu erzeugen, die jetzt irgendwie über irgendwie einfach lustig und Staunen hinausgeht, dann ist es häufig irgendwie schwierig, das wirklich authentisch wirken zu lassen. Habe ich so die Erfahrung gemacht.
Ja, Tobi? Wir hatten mit Lorenz Scher darüber gesprochen und da war das auch, unsere Quintessenz war quasi, dass es ein bisschen wie beim Poetry Slam ist. Es wirkt total schnell super kitschig. Nur beim Poetry Slam ist es halt oft so, dass es dann doch noch irgendwie Gefühle auslöst, aber beim Zaubern wirkt es dann sofort so.
Beim Poetry
Slam ist
Kitsch ja auch Konzept beim Poetry Slam. Also das ist, wenn Poetry Slam mal nicht mehr kitschig ist, dann ist er irgendwann ein guter Komiker oder sowas. Das ist dann. was wollte ich sagen? Ja, gefühlvolle Nummer. Ich habe viel dann halt so über Romantik nachgedacht, wo ich dachte, das ist auf der Bühne so schwer zu erzeugen, gerade wenn der Rest der Show albern und witzig und bescheuert und trashig ist. Und deshalb habe ich überlegt, in so eine tragische Richtung zu gehen. Ich weiß noch nicht wie, aber dass man es irgendwie schafft, eine tragische Situation zu erzeugen oder die Figur in eine tragische Richtung laufen zu lassen, die man da darstellt.
Das Problem ist, ich glaube, das Hauptproblem ist gar nicht mal insgesamt so das Gefühl zu erzeugen, sondern dass es irgendwie ist, dann mit der Zauberei irgendwie in Einklang zu bringen. Ja. Ja. Weil es häufig einfach so obendrauf geklatscht wirkt. Ne? Also quasi, ich habe mir jetzt einen Kartentrick, aber dann erzähle ich dir eben über irgendwelche philosophischen Ansätze dabei. Ne? Und das wirkt dann immer irgendwie so unstimmig.
Aber
nicht immer, das habe ich jetzt irgendwie zu allgemein formuliert. Es kann natürlich gut sein, wie alles. Aber irgendwie, das ist irgendwie ein häufiges
Problem. Aber schon sehr oft. Nein, ich finde, man kann Sachen auch mal ein bisschen absoluter formulieren, wenn man es im richtigen Kontext sieht. Also das ist egal.
Ach nein. Ja? Also eigentlich häufig ist es ja so, wenn man irgendwie irgendwelche Behauptungen oder irgendwelche Regeln irgendeiner Art aufstellt, irgendwann kommt dann irgendwer, der es dann, wo es dann trotzdem super ist, obwohl all diese Regeln halt nicht beachtet wurden. Ja. Also versucht ja immer irgendwie vorsichtig zu sein mit solchen absoluten Sachen.
Nee, stimmt schon. Es ist auch richtig, der Ansatz.
Ja. Das ist auch irgendwie zu dieser Frage, irgendwie, ob man Bücher liest oder Downloads guckt oder so. Das geht halt auch schnell irgendwie in so eine absolute Richtung. So, nein, Bücher sind das einzig wahre Medium und nur dadurch kann man gut Zauberei lernen. Und also, das stimmt ja einfach nicht. Also, wir hatten eben mit Patrick gesprochen, der lernt ja gar nicht bis wenig aus Büchern und der ist auch, also, super.
Ne? Gar nicht also, viel, wolltest du sagen, ne?
Das ist einfach.
Du wolltest gar nicht viel aus Büchern sagen, oder?
Ja, genau, das wollte ich sagen. Was habe ich denn gesagt?
Gar nicht wenig, aber.
Ach so, ja, gar nicht viel, genau. Ja, und also da ist einfach immer schwierig, solche allgemeinen Aussagen zu treffen, weil Zauberei auch eigentlich irgendwie so ein breites Feld ist. Also ich würde sagen, solange man nachdenkt und selbstkritisch ist, ist es eigentlich immer irgendwie gut. Und wenn man halt vorführt, das ist dann so die Komponente, die dann auch irgendwie fehlt. Es ist selten so, dass Sachen eben nur durch Nachdenken super werden. Aber also darüber hinaus, glaube ich, kann man wirklich wenig allgemeine Aussagen treffen, so was
ja gut Zauberei das hatten, ist. Das hatten wir in unserer allerersten Folge, wo Tobi und ich mal so ganz rigoros gesagt haben, das ist gut und das ist schlecht, weil wir natürlich auch ein bisschen provokant sein wollen, dass so kriegt man Leute dazu weiterzuhören. Aber da hatten wir Luca zu Gast gegen Ende der Sendung, der großartiger Musiker ist, hier bei mir wohnt. Und dann haben wir ihn gefragt, wie es denn in der Musikszene ist. Und er meinte, ach, er sieht sich gar nicht in der Position zu sagen, was jetzt gut und was schlecht ist. Also das ist, er kann immer nur sagen, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt, wo wir uns so ein bisschen ertappt gefühlt haben, oder Tobi?
Ja, mega. Sofort in zwei Sätzen alles zerstört, was wir die Stunde Podcast vorher uns so aufgebaut hatten. Ja. Sehr schwaches Fundament.
So läuft übrigens meistens. Man redet eine Stunde und dann kommt von einem Gast eine Aussage und wir denken uns, ja, scheiße, was haben wir hier wieder erzählt? Aber es ist ja auch irgendwie Konzept. Ich würde sagen, wir quatschen schon sehr lange.
Ja.
Deshalb, wir wollen die Leute auch nicht überfordern mit Wissen und Inhalt.
Das ist Jakob ganz wichtig.
Jakob?
Entschuldige, dass ich dich gerade unterbreche, aber wir haben Jakob noch gar nicht erwähnt. Jakob Matthias.
Ja, erwähne ihn nochmal. Was willst du denn sagen?
Weiß ich nicht, aber er hat sich ja zum Ziel gesetzt, immer erwähnt zu werden. Das haben wir diese Folge gar nicht geschafft. Dafür haben wir wieder Patrick erwähnt, aber.
Ach, er wollte mehr erwähnt werden. Jetzt, ich stand gerade auf dem Schlauch. Ich dachte, irgendwas Krasses ist passiert, das mir entgangen ist. Ja, Jakob ist halt auch.
Gut, aber dann hätten wir das jetzt ja auch.
Also, wir haben ihn erwähnt. Wir haben ihn ganz am Anfang erwähnt mit der Frisur. Also du und Jakob.
Ich glaube, da war noch. War die Aufnahme noch gar nicht gestartet.
Genau, das war Vorgespräch.
Darf man das denn verraten, Moritz, mit der Frisur?
Ja. Ja, klar. Ich habe die Haare abgeschnitten.
Wir haben festgestellt, dass Moritz jetzt auch die gleiche Frisur wie Jakob Matthias trägt. Jakob Matthias ist Trendsetter, was das angeht. Also ein Zauberer nach dem anderen rasiert sich den Schädel, um so auszusehen wie Jakob Matthias. Und es funktioniert. Alle werden
hübscher. Ja, das war auch der Hauptbewegung, muss ich zugeben. Also.
Selbst wenn es nicht so ist, ich finde, dieses Gerücht sollten wir jetzt streuen. bei jedem, der sich die Haare abrasiert. Das Vorbild ist Jakob Matthias.
Ja,
dann erwähnen wir den hier auch öfters. Tobi und ich machen das jetzt auch vielleicht noch irgendwann. Tobi vielleicht sogar wirklich.
Ja, ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist so praktisch.
Ja. Ich mach das mal.
Jetzt.
Jetzt noch.
Ich glaube, es ist einfach gut, es sich mal gesehen zu haben, so ohne Haare im Gesicht.
Ja, sich nackt sehen, das muss man auch mal gemacht haben.
Ich habe mir einfach so Buzzcut-mäßig einmal rübergegangen. Ich glaube, das ist einfach irgendwie schön, mal zu sehen, wie man so aussieht. Mhm. Einfach so, weil ja irgendwie auch generell im Alter Haare nicht immer.
hast du da Angst vor, dass die Haare irgendwann nicht mehr da sind?
Ach, ich glaube, das ist noch ein bisschen weit weg. Ich will jetzt nicht Angst sagen.
Ja. Nee, es stimmt schon. Das ist eigentlich ein guter Punkt, weil man wird ja auch schnell so eitel und seine Haare und wie man nach außen wirkt und einfach mal abrasieren, ist vielleicht auch mal ein guter Punkt, wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt zu werden.
Habt ihr eigentlich noch dieses Segment, wo Leute Griffe machen und man dann ein Geräusch quasi herausfinden muss, welcher es ist?
Diese Kategorie wenig. Wollten wir heute wieder aufleben lassen.
Ach, cool.
Habe ich jetzt gerade entschieden.
Warte.
Oh ja. Hast du das Intro noch drauf, Nico?
Das Intro, ich hab's noch drauf. Oder, soll ich? Genau, ja. Liebe Leute, ihr dürft raten, welchen Griff Moritz Müller jetzt hier gleich macht. Wir werden ihn nicht verraten. Und wer es richtig errät, der soll uns mal schreiben und wir überlegen uns was Schönes.
Okay.
Moment, also? Moment, du brauchst noch den Einstieg. Kartengriffe mit Moritz Müller.
Oh, da bin ich mal gespannt, ob die Leute drauf kommen. Das ist eine schöne Auswahl. Bin gespannt.
Ich auch. Gibt es irgendjenen, der nicht mitraten darf?
Ich hätte mir gerade die Augen zumachen müssen. Ah ja, Moritz, gibt es Einschränkungen?
Eigentlich nicht. Okay. Das ist ein. Darf man ein bisschen Tipps geben?
Wenn oder du
ist
willst, das so ja.
Nein.
Okay, Tobi sagt nein, ich sag ja.
Verdammt, das hätte aber doof. Ja, weil ich würde sagen nein.
Okay.
Alles, was ich jetzt sage, würde die Tipps vorwegnehmen, deswegen.
Okay.
Deswegen sage ich mal nichts weiter. Du kannst ja mal die Tipps geben und danach können wir entscheiden, ob wir Nico es am Ende noch rausschneiden lassen.
Genau, entweder ist jetzt ein Ton hier drüber oder nicht. Das entscheidet okay. Tobi dann, ob da der Ton kommt oder nicht.
Ah, das ist zu leicht. Jetzt ist es zu leicht mit dem Tipp.
Findest du?
Wobei, das ist tatsächlich interessant.
Sag uns mal kurz, von wem das ist und wie der Griff heißt. So, bevor wir jetzt weitermachen, hier Tipps abzugeben, ich habe ein bisschen was rausgekürzt, ein bisschen was nicht. Leute, lasst euch überraschen. Beziehungsweise, ihr habt ja gehört, dass ich immer hinterher sage, lasst euch überraschen. Das muss ich vorher sagen. Verdammt, ey. Wir kommen langsam zum Ende. Wir haben nämlich schon wieder eine Rekordlänge erreicht. Bei dieser tollen Folge Nummer 26, One Ahead, zu Gast Moritz Müller, live zugeschaltet aus Halle, aus dem schönen Halle. Tobi sitzt in Aachen und ich hier in der Widdersdorfer Herzkammer. Jetzt hat jeder von euch nochmal hier so ein letztes Wort in die Runde. Moritz, noch was du unseren Hörern mitgeben möchtest auf den Weg?
Ich will mich erstmal bei euch beiden bedanken, dass ihr an mich gedacht habt für euren Podcast. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es irgendwie den Zuhörern irgendwie ein bisschen was gebracht hat, vielleicht irgendwie eine kleine Anregung. Und ich hoffe, dass die Tonqualität irgendwie einigermaßen okay war.
Mhm. Ja. Das sind schöne letzte Worte. Tobi, du noch ein letztes Wort?
Ja, vielen Dank, Moritz, für deine Zeit. Und wir denken gerne, selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt. Arthur Schopenhauer, das ist Zitat auf meinem Blog, das wöchentliche Zitat. Ich dachte, ich lese das mal vor.
Ja, wir haben oft an dich gedacht in den letzten 2 Jahren, seitdem wir das hier machen, weil wir dich eigentlich von Anfang an als Gast haben wollten. Am liebsten wollten wir dich treffen und daran ist es halt immer gescheitert, weil es gerade irgendwie nicht gepasst hat. Weil es sind ja dann 3 Leute, die sich treffen müssen und nicht nur 2. Genau. Umso schöner, dass es heute geklappt hat. Das wollte ich auch nochmal sagen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir können ja gleich noch ein bisschen weiter quatschen. Liebe Zuhörer.
Ich freue mich auch. Ja, sehr gerne.
Liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei wart. Diese Tausende von Menschen, die uns wöchentlich hören. Ganz viel Liebe an euch und ich hoffe, euer Bier, Saft, eure Cola hat geschmeckt. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Zauberei und Bier. Ciao.
Tschüss.